ARD.
Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Es geht immer um die moralische Haltung des Westens, die viele in Ostdeutschland als Angriff auf ihre ostdeutsche Identität sehen, als Affront und die dann zu einer Solidarisierung führt mit Russland.
Es gibt keinen Maßstab West, sondern wir sind ein Land und haben unterschiedliche Auffassungen. Es gibt keine westlichen Werte im Sinne von West- und Ostdeutsch. Ich finde gut, wenn wie die viele junge Generation der Ostdeutschen sagen, wir sind Teil dieses Deutschlands, wir bringen was Besonderes ein und müssen uns nicht belehren lassen von Westdeutschen und umgekehrt immer nach Anerkennung gieren. Irgendwie erkennt doch mal unsere Lebensleistung an.
Ja, hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Forum Offene Gesellschaft auf der Leipziger Buchmesse. Es ist eine Kooperation zwischen der Interessengemeinschaft Meinungsfreiheit des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und des RBB, ganz konkret des Debattenpodcasts Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl, ich bin die Redakteurin und Moderatorin dieses Podcasts und auch Radioformats. Wir haben die Wahl, was passiert, wenn Rechtsextreme an die Regierung kommen. Drängendes Thema hier und heute, am 22. März 2024. Die Umfragewerte der AfD sind in Sachsen so hoch wie nirgends sonst in der Bundesrepublik. 34% aktuell vor allen demokratischen Parteien. Und wir müssen also viel dafür tun, damit die Rechtsextremen nicht an die Regierung kommen. Und ich bin gespannt auf den Gedankenaustausch mit Jessie Wellmer, Tagesthemen-Moderatorin und Autorin, und Thomas de Maizière, CDU-Spitzenpolitiker im Unruhestand, Homo-Politikus mit 28-jähriger direkter Regierungserfahrung. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Danke. Hallo.
Ja, wie konnte es so weit kommen? Eine der Fragen, die man sich bei diesen Umfragewerten nicht nur in Sachsen, sondern auch in Thüringen und Brandenburg stellen muss, wo im September neue Landtage gewählt werden. Mein erster Gedanke dazu ist, dass die amtierende Regierung, aber vielleicht auch die Vorgängerregierung, die Große Koalition, ihre Politik zu wenig vermittelt hat und vielleicht auch die Werte der Demokratie zu wenig gegen die Feinde der Demokratie verteidigt hat. Und ich gebe die Frage, wie konnte es so weit kommen, gleich mal weiter an Jessie Wellmer. Was ist Ihr erster Gedanke dazu?
Na, ich spüre ja oder versuche nachzuspüren, auch in dem Buch, und deshalb bin ich ja hier auf der Buchmesse, wie es dazu kommen konnte. Aber ich versuche erst mal zu verstehen, warum der Blick auf die Krisen dieser Zeit, auf gesellschaftliche Krisen im Osten oftmals, nicht immer, der Osten ist bunter als viele annehmen mögen, aber oftmals anders ist als der vieler Leute im Westen. Und ich glaube, dem nachzuspüren und da zu verstehen, verstehen heißt nicht unbedingt Verständnis zu haben für jede Haltung, aber erstmal zu verstehen, bietet erstmal eine Grundlage dafür, um von da aus neu weiterzudenken. Das ist sozusagen die Basisarbeit oder die Basisannäherung, die ich in diesem Buch versuche. Aber das ist sozusagen der erste Schritt, an dem wir erstmal sind. Ich befürchte, so viel weiter sind wir noch nicht. Deswegen ist natürlich dieser Titel, klingt so wunderbar, aber wie konnte es so weit kommen? Sozusagen, das ist erstens auch ein ganz schön großer Titel. Aber natürlich muss man diese Frage stellen, es ist richtig, dass wir es heute tun.
Das ist ein großer Titel und ich möchte aber trotzdem nochmal nachfragen, denn Sie sind der Frage so ein bisschen ausgewichen. Sie haben doch sicher auch Gedanken dazu, wie es dazu kommen konnte. Und vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr da zu Ihren persönlichen Gedanken sagen.
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass Menschen dazu neigen, also in Umfragewerten, die wir sehen, den rechten Rand wählen zu wollen. Das ist ja kein rein ostdeutsches Phänomen. Wenn wir nach Hessen geguckt haben, wenn wir nach Bayern schauen, wo die AfD auch gut abgeschnitten hat, wo die rechten Wähler auch gut abgeschnitten haben, dann sehen wir, das ist auch ein westdeutsches Problem. Ich würde sagen, der Osten ist einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, der Osten ist älter als der Westen, der Osten ist dem Westen einfach ein wenig voraus. Und die Verunsicherung, der Frust, die Wut ist bei den Leuten auch im Westen vorhanden. Im Osten rumort es einfach seit 2015, würde ich sagen, wahrscheinlich vorher auch schon, aber da schienen so viele schon fast verheilt. Da schien aus meiner Sicht auch eine Annäherung schon da zu sein, aber seit 2015, seit der Flüchtlingskrise mit Pegida, dann seit Corona mit der Pandemie, mit den Montagsspaziergängen, immer dieses Rumoren und jetzt schließlich mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine scheinen irgendwie Wunden wieder aufgerissen und jetzt ist die Wut im Osten eben lauter. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist für diese Umfragewerte, die wir jetzt sehen. Und für die Sorge, die wir haben vor den Landtagswahlen, den drei Landtagswahlen, die uns ja im Spätsommer, im Frühherbst begegnen.
Im September. Der Osten ist dem Westen voraus. Was die Umfragewerte für die AfD betrifft, Herr de Maizière, wie konnte es so weit kommen?
Erstmal guten Tag allerseits. Ich glaube nicht, dass das zu tun hat mit schlechter Vermittlung von Politik. Das ist immer die dümmste Ausrede, zu sagen, er ist irgendwie schlecht kommuniziert. Ich will zunächst mal sagen, wir dürfen nicht nur eine deutsche Diskussion führen. Wir sind sehr gut darin, unsere deutsche Diskussion in Form von Selbstbespiegelung zu führen. Was wir erleben in der ganzen Welt, aber auch in Europa, ist insgesamt ein Ansteigen des Rechtspopulismus. Jetzt in Portugal, in den Niederlanden, in Schweden, in Finnland,
wobei
in Frankreich.
Wobei wir in Polen haben wir gerade
In Polen haben wir einen Regierungswechsel gehabt mit einer klaren, aber immerhin mit einer Mehrheit, wo 45% andere Auffassung sind. Ja, und das sind mehr als 34% in sächsischen Umfragen. So, das heißt, es gibt ein insgesamt, und das hat natürlich mit Migration, aber auch mit anderen Dingen zu tun, einen Trend zu, in Amerika haben wir es, zu Rechtspopulismus, und der ist gespeist von einer Abneigung gegen Globalisierung, gegen Moderne, gegen unübersichtlich. Ich war vor 2 Jahren mit meiner Frau in einem Freundeskreis in den USA, da waren wir in Montana, das ist ein riesengroßer Staat mit ganz wenig Einwohnern, alles Trump-Wähler, und hat uns einer in der Kneipe gesagt, we want to keep Montana ourselves. Also wir möchten gerne so bleiben, wie wir angeblich früher waren. Und diese Sehnsucht nach Geborgenheit und die Ablehnung von modernen Entwicklungen, die haben wir eben nicht nur in Deutschland. Das erklärt jetzt aber noch nicht, warum im Osten die AfD doppelt so ist wie im Westen. Ja, sie ist dann selbst mit 34%, das leider ist kein europäischer Spitzenwert. Nicht, dass ich das irgendwie kleinreden will, aber ich will das nur einordnen, dass wir nicht so eine deutsche Debatte führen. Und diese, sagen wir mal, doppelt so hohe Anteil von AfD-Wählerstimmen hat zu tun natürlich dann mit Ostthemen. Das ist eine Abneigung gegen Vorgaben aus Berlin. Das ist ein Wiederaufkommen von vielleicht Bevormundungsvorwürfen. Das ist eine Müdigkeit, was Transformation angeht. Bei den Ostdeutschen hat sich alles verändert. In Westdeutschland nur die Postleitzahl. Und jetzt heißt es, naja, das war alles gut und schön, aber die eigentliche Veränderung kommt jetzt nochmal. Globalisierung, neue Weltordnung, künstliche Intelligenz, ihr könnt alle nicht genug Englisch und ich weiß nicht was alles. Und da sagen ganz viele, jetzt ist Schluss mit Veränderung. Ich habe so viel verändert, ich bin veränderungsmüde. Schon das Wort Veränderung und Reform führt zur Aggressivität. Das ist sozusagen noch die zusätzliche ostdeutsche Komponente. Und dann gibt es, letzter Punkt, noch eine sächsische Komponente. Weil die Sachsen sind nun mal besonders rebellisch und gegen Berlin seit August dem Starken ist immer irgendwie, was aus Berlin kommt, besonders schlecht. Und das spielt noch mal eine zusätzliche Komponente.
Frau Wellmer, Ihr Buch heißt Die neue Entfremdung, warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften. Gerade erschienen, Verlag Kiepenheuer und Witsch. Sicher nicht das erste und auch nicht das letzte Buch, das eine neue Spaltung zwischen Ost und West beschwört. Erklären Sie doch mal ein bisschen, was Sie mit dieser Entfremdung, mit der neuen Entfremdung meinen.
Also ich bin ein Kind des wiedervereinigten Deutschlands. Ich bin in der DDR geboren, in Mecklenburg-Vorpommern, 1979. Ich bin jetzt also Mitte 40. Ich bin ein Kind der Wendegeneration und versuche mir mein Bild zu machen. Es hat mich lange, dieses Ost-West-Ding hat mich lange überhaupt nicht beschäftigt. Erst jetzt sozusagen im Erwachsenenalter und in der Auseinandersetzung, auch vor allen Dingen mit der Elterngeneration, die jetzt ganz viel Redebedarf hat, eben auch aus Gründen, die Thomas de Maizière eben ausgeführt hat, aus einer tiefen Verunsicherung und Unzufriedenheit, versuche ich eben zu ergründen, was ist denn das und was macht denn den Unterschied aus und so. Und natürlich, also Thomas de Maizière hat eben all die Gründe angeführt, das sind natürlich alles westdeutsche Probleme auch. Wenn ich in Westdeutschland mit Kollegen zusammensitze, dann sagen sie, ja, ich kann das, was sie da oben nicht mehr hören und ich will nicht und die Wärmepumpe und was soll denn das und die Grünen und die Verbotspartei und so. Ich will das alles nicht, aber diese Auseinandersetzung mit der Elterngeneration im Osten führt immer auf wesentliche Punkte und das ist immer, ich habe es vorhin schon versucht anzudeuten, es geht immer letztlich zurück auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also es war vorher schon ein Rumoren im Osten zur Flüchtlingskrise mit Pegida, zu Corona-Zeiten, zur Pandemie mit den Montagsspaziergängen, aber der Krieg Russlands gegen die Ukraine scheint nochmal Wunden, die fast schon verheilt schienen, aufgerissen zu haben. Und wenn ich dann darüber spreche und sage, was ist es denn? Und man kann doch da keine zwei Meinungen haben in dem, was Wladimir Putin macht. Und wie ist denn jetzt? Muss man die Ukraine unterstützen oder nicht? Dann landet es letztlich immer bei einem Punkt und nicht nur im Gespräch mit meiner Elterngeneration, sondern auch wenn ich für Dokumentation für die ARD durch den Osten fahre. Es geht immer um die moralische Haltung des Westens, die moralische Haltung des Westens, die viele in Ostdeutschland als Angriff auf ihre ostdeutsche Identität sehen, als Affront und die dann zu einer Solidarisierung führt mit Russland, weil es dann immer heißt, so wie der Westen jetzt mit den Russen umgeht, wir sind die Sieger, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen, so sind die Westdeutschen mit uns auch in den 90er Jahren umgegangen. Also eine arrogante, moralische Haltung, die der Westen vor sich herträgt. Und das birgt viel Frust und da steckt natürlich auch viel einerseits Prägung, natürlich durch DDR-Zeiten, politische, kulturelle Prägung, andererseits aber auch viel Verunsicherung, Demütigung, Enttäuschung aus den 90er Jahren, also aus den Zeiten des Umbruchs, des Systemwechsels, auch des Verlusts des eigenen Landes. All das steckt da drin und das bricht jetzt auf. Und das ist meiner Erfahrung am Ende eines jeden Gesprächs, das noch so belanglos und unpolitisch beginnen mag, am Ende, wenn man sagt, worum geht's denn eigentlich, landen wir immer an diesem Punkt. Und deswegen ist das auch für mich ein wesentlicher Punkt, auch im Unterschied, gerade wenn wir gucken, warum gibt es so große Unterschiede auch in den Umfragewerten, auch zwischen Ost und West.
Interessant, ich komme auch aus dem Osten, etwas älter als Sie, sind Jahrgang 79 in Güstrow geboren, richtig?
Genau.
Ich bin Jahrgang 74 in Magdeburg geboren und aufgewachsen. Erlebe das ganz
macht
anders
ja auch
als
einen Unterschied.
Sie.
Ja.
Das macht einen Unterschied und ich erlebe es ganz anders als Sie. Also ich habe diese Differenzen in der Beurteilung dessen, was Russland tut gegen die Ukraine.
Zwischen Ost und West?
Tatsächlich.
Nehmen Sie so nicht wahr?
Nee, aber sprechen wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal an diesem kurzen Begriff Entfremdung dranbleiben, Herr de Maizière. Sie sind in Bonn geboren, vor 70 Jahren, leben seit 1998 in Dresden.
Vorher in Schwerin.
Vorher in Schwerin. Und Sie nennen Dresden jetzt Ihre Heimat. Sie waren, das wissen Sie alle, ich mache es kurz, maßgeblich am deutschen Einigungsprozess beteiligt mit Ihrem Cousin Lothar de Maizière. Sie haben Angela Merkel früh gefördert, Sie waren Staatsminister in Sachsen, zweimal Bundesinnenminister, einmal Bundesverteidigungsminister, 2009 bis 2021 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Landkreises Meißen. Was halten Sie von dieser These der neuen Entfremdung zwischen Ost und West?
Ich musste einmal Schwerin unterbringen, weil sie in Güstrow geboren ist. Und
mein Herz, genau. Mein Herz hat sich geöffnet.
So. Und das waren wunderbare Jahre, die wir da von 90 bis 98 verbracht haben. Vorher West-Berlin. So, ich halte nicht viel von dem Begriff der Entfremdung. Der spielt in Ihrem Buch ja eine zentrale Rolle, was ich übrigens mit Interesse und auch gut gelesen habe. Das klingt ja so komisch, also es liest sich gut und schnell und leicht. Das ist jetzt nicht wie andere Bücher zu dem Thema, so superschwere Kost. Ja. Trotzdem halte ich von dem Begriff Entfremde nicht so viel. Ich halte überhaupt nicht viel davon, so Begriffe aus der Psychologie dann irgendwie auf Gesellschaften zu übertragen. Entfremdung, ich habe nochmal nachgeguckt, so ein bisschen jetzt im Zug hierher, ist ja irgendwie, da war vorher eine Einheit oder es mir Zugehöriges und das wird mir jetzt irgendwie fremd. Das ist ja irgendwie eine merkwürdige Vorstellung von dem, was vorher war. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Was es gibt, und da bin ich jetzt mal sozusagen ein gelehriger Schüler von Sascha Kowalczuk, der auch, glaube ich, hier bei vielen Zeit bekannt ist, mit dem ich in der Kommission zum Transformation Zukunftszentrum und so weiter war. Der hat nochmal sehr schön dargelegt, dass eigentlich die ganze DDR-Zeit und danach die Messlatte der Westen war und keine eigene. Die DDR hat mit Schnitzler und allem die Westen in Grund und Boden geredet. Wenn aber irgendein drittklassiger Westpolitiker irgendwas in der DDR gelobt hat, dann war das auf Seite 1 im neuen Deutschland. Also auch in der Ablehnung war der Westen immer irgendwie die Messlatte. Und dann kam die deutsche Einheit, aber der Westen wieder die Messlatte. Nämlich, wir wollen schnell die D-Mark und Aufschwung wählen und Angleichung. Das war ja kein großes, anders als Herr Oschmann das immer sagt, ein großes Überstülpen, sondern exakt das wollte die große Mehrheit am 18. März 1990, dass es genauso wird wie im Westen, nicht dritter Weg und so
weiter. Also zumindest genauso wie im Westen.
Dann kam die große Enttäuschung Anfang der 90er Jahre, Massenarbeitslosigkeit, kennen Sie alles. Und wieder war die Messlatte der Westen, Aufbau Ost, Angleichung der Lebensverhältnisse, auch ein Wort, was ich nie richtig gut fand, innere Einheit, heißt, die innere Einheit ist vollendet, wenn wir alle irgendwie so sind wie der Westen. Jetzt ist der Westen aber in seinem goldenen Zustand gebröckelt, der war auch nie so golden, wie die Illusion war. Und jetzt gibt es eine Enttäuschung über die Erwartung, die man hatte, Enttäuschung über den Westen. Und die Lösung liegt meines Erachtens daran, endlich mal diese Messlatte West, die es gar nicht gibt, abzulegen. Übrigens auch im Westen. Was ist denn da los bei euch? Das fragen Sie oft in dem Buch. Ja? Euch ist ja irgendwie, ihr gehört nicht so dazu. Bei euch da so, ja? Das würde in Bayern
also
nicht sagen.
Also ich frage das nicht. Ne? Also
nein, aber das, Sie zitieren das. Sie zitieren das ja, in dem genau. Buch. Ich werde auch oft gefragt von meinen Westdeutschen, was ist denn da bei euch los? Das ist so wie... Was ist denn da bei euch in Holland los oder in England? Ja? Sonst, anstatt zu sagen, was ist denn bei uns eigentlich los? Ja? Und diese Form von Minderwertigkeitskomplex, die sich an einer Messlatte orientiert, die es gar nicht mehr gibt, das ist, glaube ich, ein Problem.
Aber warum gibt es die nicht mehr?
Weil es gibt keinen Maßstab West, sondern wir sind ein Land und haben unterschiedliche Auffassungen. Wir haben ein gemeinsames Grundgesetz, aber es gibt in Wahrheit nicht wirklich einen Westlohn. Es gibt keine westlichen Werte im Sinne von West- und Ostdeutsch, sondern ich finde gut, wenn wie die viele junge Generation der Ostdeutschen sagen, wir sind stolz darauf, Ostdeutsche zu sein. Wir sind Teil dieses Deutschlands. Wir bringen was Besonderes ein und müssen uns nicht belehren lassen von Westdeutschen, und umgekehrt immer nach Anerkennung gieren, irgendwie, erkennt doch mal unsere Lebensleistung an. Was ist denn das für ein mangelndes Selbstbewusstsein?
Aber das klingt so wie ein einfaches Rezept, das man verschreibt und sagt, jetzt seht das doch endlich mal so. Wenn ich mit meiner Elterngeneration rede, und das tue ich oft mit vielen Leuten, dann ist es immer dieses, naja, aber in der Redaktion, in der du sitzt, sitzen fast nur Westdeutsche. In der Regierung, die in Berlin sitzt, sitzen fast nur Westdeutsche. Sozusagen. Also dass die Westdeutschland immer noch die Norm ist, so wie es auch Dirk Oschmann beschreibt, der Osten weiter, der Appendix. Das kann ich nicht, oder das sehe ich nicht so, weil ich sozusagen mit leichten Fußes, ohne Ballast, ohne offene Rechnung sozusagen in dieses Land gehen kann und mein Leben leben kann. Aber meine Erfahrung eben mit der älteren Generation ist eine vollkommen andere. Deswegen redet sich das so leicht, und ich appelliere ja auch in meinem Buch sozusagen, mehr Leichtigkeit ranzulassen und die friedliche Revolution auch als Errungenschaft und eben auch als Lebensleistung anzuerkennen und all das. Aber sozusagen, ich stoppe immer an der Stelle, an der ich sehe, es gelingt nicht oder es kommt nicht an oder sozusagen das auch als Identität zu begreifen. An dem Punkt funktioniert es, irgendwas bremst da aus. Es klappt leider nicht.
Stimmt schon, aber so wäre mein Rezept für die Zukunft, auch wenn es schwer ist, ja? Zu sagen, hört auf, irgendeiner Chimäre nachzulaufen, die es letztlich gar nicht mehr gibt. Und die Westdeutschen, denen würde ich jetzt sozusagen die parallele Rede halten, wenn wir jetzt in Frankfurt wären, nicht in Leipzig, und sagen, hört auf, über den Osten zu reden, als das ist ein fremder Stern. Mir hat neulich, das war wirklich schockierend, da war ich in Frankfurt übrigens, und da war ein älteres Ehepaar, gebildet, gut bürgerlich, Perlen in die Ohren, alles. Und sagte, wir waren jetzt in Weimar und Herr de Maizière, da ist ja eine Kultur, da waren wir aber erstaunt. Ja, da müssen Sie sich mal vorstellen, in Weimar, die kamen aus Bremen, ja,
So, und da ist mir klar geworden, das ist eine, und das war liebevoll gemeint, das war jetzt ja nicht irgendwie kritisch gemeint, sondern erstaunend, aber völlig unbekannt, dass irgendwie Goethe aus Weimar kommt. Ja. So, und diese Form von hört auf, diese Haltung zu haben, sondern lebt verschieden und stolz in eurem Land und hört auf, euch immer an anderen zu messen.
Das Problem ist eben, dass sich Identitäten bilden auch über Abgrenzung. Ich sag auch immer, also ich treffe auch immer viele und sie sagen, also sozusagen in der Gemeinde, in dem Dorf, in der Stadt, in der Gemeinschaft ist immer alles super. Also auch im Osten. Also wir begreifen uns hier, wir haben unsere Probleme, wir lösen unsere Probleme, wir gehen voran. Sie tappen immer wieder viele Ostdeutsche in die Falle, wenn es um die Abgrenzung zum Westen geht. Der Westen, was der Westen gemacht hat, was der Westen nicht getan hat, was wir hier machen und so. Und das Problem ist eben, und müssen wir akzeptieren, das muss ich auch akzeptieren in den Gesprächen, dass man nicht nur sagen, guck nur auf dich, interessier dich nicht für den Westen. Nein, Identität bildet sich eben auch über Abgrenzung und der Westen spielt dabei eben auch noch eine Rolle. Und deswegen frage ich mich noch, es klingt so schön, was Sie sagen, aber ich stehe immer noch an dem Punkt und frage mich, wie kommen wir an der Stelle genau weiter? Also wie vermitteln wir die Leichtigkeit und das Selbstbewusstsein und wie blendet man den Westen aus, könnte ja die Frage sein. Das kann eben so noch nicht gelingen.
Es sind ja keine leichten Zeiten, insofern würde ich auch das Verlangen nach Leichtigkeit, ich kann das gut verstehen, aber durchaus auch hinterfragen. Ich würde gern mal, wenn wir schon die ostdeutsche Identität so ein bisschen besser verstehen wollen, und das ist ja auch Ihr Bemühen, auch in den Dokumentationen, wo Sie durch den Osten gereist sind, wie Sie gerade gesagt haben, nochmal auf diesen Punkt Russlands Krieg gegen die Ukraine zu sprechen kommen. Sie sagen, da seien Wunden aufgebrochen. Können Sie das noch ein bisschen erklären, welche Wunden da aufgebrochen sein sollen?
Ja, ich kann es noch mal versuchen, ein bisschen auszuführen. Ich habe vorhin schon versucht, es zu erklären. Sie haben ja schon gesagt, Sie sehen das gar nicht so, dass der Osten oder viele im Osten anderen Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben. Vielleicht ist das der Punkt, an dem wir anfangen sollten zu diskutieren, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind. Deswegen würde mich erstmal interessieren, bevor wir jetzt reingehen und ich nur mal versuche, das zu erläutern, wie erleben Sie es denn? Also das würde mich
tatsächlich interessieren. Also ich muss zugeben, dass ich beim Lesen Ihres Buches mich erinnert habe an ein Gespräch mit einem ostdeutschen Gymnasiallehrer, Geschichtslehrer wohlgemerkt, und einem Direktor eines Gymnasiums, die mir beide unisono sagten, die gefährlichsten Politiker der Welt sind Annalena Baerbock und Volodymyr Zelensky. Ich habe das wirklich für eine irre Einzelmeinung gehalten, muss nach der Lektüre Ihres Buches sagen, vielleicht ist das keine irre Einzelmeinung. Der Unterschied zwischen uns beiden ist wahrscheinlich, dass ich direkt in die Konfrontation gehe, dass ich solche Sachen nicht stehen lassen kann, dass ich auch dann nicht die Haltung habe, ganz anders als Sie, zu sagen, ich höre mir das erstmal an und werte es nicht. Mir geht es nicht darum, die Personen zu bewerten, in keinster Weise. Aber das, was Sie sagen, ist einfach falsch. Der gefährlichste Politiker, und Sie haben eine Umfrage in einem Ihrer Filme ja auch, interessanterweise sind da die Zahlen zwischen Ost und West gar nicht so unterschiedlich, was die Gefährlichkeit Russlands für den Weltfrieden betrifft. Ich glaube, es sind 77% im Osten, die dem zustimmen und 88% im Westen, die dem zustimmen. Also das ist der Unterschied nicht so groß. Das hat mich dann wieder beruhigt. Ich glaube, dass wir genau solche Themen sehr offen diskutieren müssen und nicht, also ich höre mir das an und schlucke es runter und denke, ah, ihr erinnert euch an den russischen Unterricht in der Schule und das war ja vielleicht ganz schön. Oder an die Natascha in diesem Kinderfilm im DDR-Fernsehen und die war ja ganz nett und deswegen relativiert ihr Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich finde das tatsächlich sehr problematisch.
Ja, und ich würde jetzt einen Unterschied machen wollen in der Definition von Verstehen und Verständnis haben. Also das suggeriert so ein bisschen, als würde ich jetzt da sagen, ich habe Verständnis für euch alle, ich sehe es genauso am Ende sozusagen bin ich auf eurer Seite, so ist es nicht. Ich will verstehen, warum Menschen die Welt anders sehen als andere oder als ich, weil ich glaube, dass das die Basis dafür ist, überhaupt in ein weiteres Gespräch zu kommen. Und wir sehen ja auch an der Argumentation zum Beispiel des sächsischen Ministerpräsidenten von der CDU, Michael Kretschmer, oder auch von Manuela Schwesig von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, dass das Bemühen darum, überhaupt die Leute zu erreichen oder einzufangen, und da weicht ja Michael Kretschmer sehr stark auch von der Linie der CDU, der Union ab, irgendwie zu umarmen. Und da wäre meine Frage, das kann ich gleich mal weitergeben, Entschuldigung, Natascha, aber ob Sie glauben, dass Ihre Partei sich hier in Sachsen zu sehr auch die Argumente auch der AfD zu eigen macht, mit dem Ziel, die Leute für sich zu gewinnen.
Das wäre jetzt vielleicht auch meine Frage gewesen. Man merkt, die Tagesthemen-Moderatoren werden sehr in die Mitte platziert. Lässt sich dann auch die Rolle nicht nehmen.
Genau. Sie sind Autorin hier, nicht Journalistin. Da fragen erst Sie und dann mich. Aber ich akzeptiere das. Ja, alles gut.
Die Grenzen sind fließend.
Ja, alles gut. Also, ich will zunächst mal sagen, dass ich in dieser Auffassung mit Michael Kretschmer nicht einer Meinung bin. Das weiß er auch. In fast allen Fragen ja. Wir sind auch persönlich befreundet. Ich weise aber zurück, was Sie in Ihrer Frage ein bisschen suggeriert haben, das war neulich bei Mioska auch schon ein Thema, macht er das aus taktischen Gründen, ja, um AfD-Wähler einzufangen. Und da ist meine Überzeugung, nein, er ist davon überzeugt. Übrigens nicht, was die Ursache dieses Krieges angeht. Und das bei allem Verständnis, dass ein verbrecherischer den Ausdruck verwendet, der auch Angriff auf die Ukraine ist, war und ist. Aber was die Ursachen angeht und vor allen Dingen, dass man mehr auf eine Friedensstrategie hinarbeiten sollte, davon ist er zutiefst überzeugt. So, jetzt, was steckt dahinter? Und jetzt gehe ich habe ja gesagt, wir sollen nicht so viel zurückgucken, jetzt mache ich es mal. Ich glaube, und das ist eine meiner Schlüsselerfahrungen, als ich Wahlkreisabgeordneter war, und wir vor dem Angriff auf die Ukraine, da war ich auch schon nicht mehr Abgeordneter, über Russland sprachen und so. Da sagt ein 60, 65-jähriger Mann, mein Vater war im Zweiten Weltkrieg, er hat dort sein Bein verloren und als er gestorben ist, hat er mir gesagt, Junge, meine Lebenserfahrung ist, leg dich nie mit den Russen an, das ist den Deutschen nie gut bekommen.
Könnte man aber im Westen auch hören.
Ja, aber sozusagen diese Einstellung, das ist jetzt nicht, also wir sind im Januar 1991 nach Schwerin gezogen. Und ich war seit Oktober alleine, bevor die Familie nachkam in Schwerin. Was ich da an Geschichten gehört habe von meinen beginnenden ostdeutschen Freunden über die Soldaten der Sowjetunion, russische Soldaten, wie sie sich verhalten haben, wie schwierig das Verhalten kaschiert wurde, wie die russischen Soldaten untereinander sich behandelt haben und so. Das war weit weg von dem, was ich jetzt höre. So, das ist jetzt nicht eine besondere Russophilie oder so etwas, sondern das ist eine Friedenssehnsucht. Das ist der Punkt, warum geht uns das alles irgendwie was an? Können wir nicht die Decke über den Kopf ziehen, dass wir damit gar nichts zu tun haben? Die Haltung, naja, so sauber ist der Zelensky vielleicht auch nicht. Am besten halten wir uns eben raus, gekoppelt mit einem, zu meinem Bedauern, tief sitzenden Anti-Amerikanismus, der mich auch besorgt, den ich auch für politisch falsch und so halte, aber der, ich bin jetzt in dem Erklärpunkt, der, glaube ich, eine große Rolle spielt. Der Punkt, der Putin wurde ja provoziert vom Westen und die Einkreisungstheorie, diese ganzen Geschichten, das sitzt irgendwie ziemlich tief. Und da sage ich dann auch, selbst wenn das alles richtig wäre, was ich nicht für richtig halte, ist es trotzdem kein Grund, die Ukraine zu überfallen. Aber so, und der Punkt ist, glaube ich, eher eine Friedenssehnsucht und einen Punkt, lieber nicht mit den Russen anlegen, oder? Jetzt frage ich zurück.
Aber wenn Herr Kretschmer zum Beispiel zur Eröffnung der Buchmesse jetzt im Gewandhaus sagt, er wünscht sich, dass wir uns nicht mehr fragen, warum die Ostdeutschen dies und jenes sagen, sondern ob einiges von dem, was sie sagen, vielleicht wichtig und richtig ist. Ich paraphrasiere das jetzt. Weiß man nicht, was er genau meint, könnte man aber vermuten, er meint bestimmte Äußerungen in Sachen Russland-Appeasement-Politik.
Nein, das ist ein alter...
Wie diskutieren Sie denn mit ihm?
Ja, das ist ein alter... Also was ich mit Michael Kretschmer diskutiere, sage ich hier nicht öffentlich. Aber das ist ein alter Punkt.
Ja,
ich
sage
mal Beispiel, wir haben immer... Ja klar wäre das interessant, aber nicht alles, was interessant ist, sage ich. Ich will jetzt Folgendes sagen. Die Sachsen sind immer bei 12 Jahren bis zum Abitur geblieben. Und ich halte das nach wie vor für richtig. Im Westen war es eine Riesendiskussion. Dann gab es eine Kommission in Hamburg und anderswo, die gesagt haben, wie könnte man eigentlich von 13 auf 12 Jahre gehen? Meinen Sie, da ist irgendeiner aus dem Osten mal gefragt worden, wie war denn eure Erfahrung? Oder Kita. Natürlich gab es ein Bildungsprogramm in ostdeutschen Kitas. Auch kleine junge sozialistische Pioniere machen, aber eben auch
Kringel malen, dass man Kringel schreiben kann, und wenn man in die Grundschule kommt. Dann kam der Westen und hat gesagt, ah, das ist ja alles viel zu leistungsmäßig freies Spiel. Ich übertreibe jetzt etwas. Und dann kam Pisa und Ftenakis und haben gesagt, das in einem Frühpädagogik muss man doch anfangen. Und dann kam der Westen und hat gesagt, ich habe eine tolle Idee, wir machen Bildungspläne in Kitas. Dass da Ostdeutsche sagen, Leute, habt ihr sie noch alle? Ja? Also diese Art, ja. Hört doch mal zu, absolut. Was wir irgendwie, das ist ja nicht nur der grüne Pfeil, sondern das ist nicht irgendwie Übertragung von DDR, sondern Transformationserfahrungen nutzen. Wissen, was irgendwie gut war, von dem Guten, ja. Was zu diese Haltung, dass die nicht kommt, das ist, was es Michael Kretschmer da anspricht.
Aber oder? Das finde ich interessant, weil Sie haben gerade den großen Bogen Russland, Amerika oder Anti-Amerikanismus sozusagen runtergefahren auf dieses Ost-West-Ding. Und das war die Frage.
Das war die Frage,
aber sozusagen diese Parallelverschiebung oder dieses Runterbrechen gibt es ja auch ganz oft. Also das geht ja ganz, ganz schnell. Also es ist, wenn wir über das große Russland und Amerika sprechen, die großen Pole oder NATO, Russland und NATO, dann landet man immer ganz schnell irgendwann sozusagen im Kleinen, nämlich in Ost und West, was letztendlich dann immer sozusagen eine ähnliche Debatte ist und die ähnlichen Pole, die da verhandelt werden. Das ist etwas, was jetzt hier passiert ist, obwohl es die Frage war, was mir aber oft begegnet in den Gesprächen, die ich führe.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das nachvollziehen konnte, was Sie meinen. Tatsächlich nicht. Ich habe Schwierigkeiten tatsächlich, die sogenannte Entfremdung, ich würde sagen, jeder hat, es ist ja total okay, eine unterschiedliche Identität zu haben. Also man kann ja, wie Herr de Maizière gerade betont hat, die ostdeutschen Erfahrungen, Transformationserfahrungen ja auch positiv erzählen. Wir beide sind Wendegewinnerinnen.
Absolut.
Ja?
Absolut.
Für uns hat sich sozusagen die Welt zum richtigen Zeitpunkt geöffnet. Und wir können auch sagen, wir waren dabei, ich ein bisschen mehr als Sie, ein bisschen, ein paar Jahre länger. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir weniger über Transformationsmüdigkeit, Veränderungsmüdigkeit sprechen, als über diese Erfahrungen. Zu sagen, wir haben es schon mal erlebt, wir können das. Wir haben dem Westen ganz schön viel voraus, was das betrifft.
Ja, und ich würde sagen, also vielleicht kommt dieses Wort Entfremdung, weil Sie es jetzt beide so betonen in diesem Titel, als wäre das sozusagen der Kern und alles, was dieses Buch verhandelt, ist die große Entfremdung, kommt jetzt so aggressiv um die Ecke und klar, es steht im Titel, aber ich versuche ja im Buch alle Perspektiven zu verhandeln und dieses Buch und das, was ich dann beschreibe, sozusagen, ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist ja ein Versuch, ein von mir als Teil der Wendegeneration überhaupt Sprache zu finden für Aufarbeitung und für einen Dialog mit.
Ich schüttle den Kopf, weil die Aufarbeitung nun tatsächlich stattfindet, und zwar seit mindestens 30 Jahren, seit 35
ja,
Jahren.
Ja, aber die jüngere Generation machen sich doch ein Bild und wollen doch Dinge wissen und wollen auch Dinge wissen über das Land, aus dem sie kommen. Und ich finde dieses Gespräch, es ist überhaupt nicht auserzählt.
Es lässt sich auch nicht bestreiten, dass halt darüber debattiert wird, sonst würde Herr Oschmann nicht einen Bestseller geschrieben haben, klar. Und das muss halt immer wieder vielleicht neu diskutiert werden. Ich finde aber nur an Ihrem Buch Folgendes interessant, und das ist da sehr gut beschrieben, das Ergebnis stört mich nur, nämlich, ich komme ja viel rum und habe eine westdeutsche Ursprungsbiografie und so, ich erlebe hier Folgendes, es werden individuelle Erfahrungen aus der DDR oder in der Nachvereinigungszeit geschildert. Stasi war ganz schlimm oder ich hatte nichts mit der Stasi zu tun, ich durfte kein Abitur machen oder trotzdem durfte ich Abitur machen und so weiter. Und jetzt kommt der Punkt. Und diese Einzelerfahrungen werden viel mehr als anderswo verallgemeinert und verabsolutiert. Und so war die DDR und so war das. Und das ist aber nur eine Einzelmeinung. Die stellen sie wunderbar nebeneinander und machen auch gar nicht den wissenschaftlichen Versuch, das zusammenzumachen. Das ist auch kein wissenschaftliches Buch. Aber das sozusagen, ich erlebe hier mehr als anderswo, dass die eigene Erfahrung vollständig absolutiert wird. Und so war es. Das war es aber nicht.
Aber das tue ich in dem Buch? Oder?
Ich
versuche ja sozusagen alle Erzählungen nebeneinander zu stellen, die mir ermöglichen, als 1979 Geborene und nur die Kindheit in der DDR verbracht habende, mir ein Bild zu machen.
Mir ist das nochmal so klar geworden, weil Sie ganz vieles schreiben, wo ich dann, wenn ich das lese, sage, genau so höre ich das auch. Exakt so, diese Beispiele, wer freundlich an der Elbe begrüßt wird oder nicht und so weiter. Nur ich erlebe das eben nicht gesagt hat, es ist eben so, andere sind anders, sondern so war es und so müssen alle sein und das ist meine Erfahrung. Und wer das in Frage stellt, der nimmt mir meine Lebenslast, meine Erfahrung, nimmt ein komisches Bild von der DDR und der Zeit danach. Ja? Und das ist etwas, was mich nicht an Ihrem Buch stört, sondern an den Erzählungen, die gemacht werden, dass jeder seine Erfahrung vollständig verabsolutiert.
Wir haben die Wahl. Was passiert, wenn Rechtsextreme an die Regierung kommen? Das ist der Titel eigentlich unseres Gesprächs. Und wir halten uns so lange auf, dass schon fast die ganze Zeit rum ist.
Gehört dazu.
Mit Russlands Krieg gegen die Ukraine, der im Übrigen nicht vor 2 Jahren begann, sondern vor 10 Jahren. Ich frage mich, ob wir nicht der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass diese 34%, die in den Umfragen sagen, wir werden die AfD im September wählen, oder die 29% in Thüringen oder die 28% in Brandenburg, ob die nicht wirklich ganz einfach diese Politik haben wollen. Also eine Politik, die den Begriff Normalität, Deutschland aber normal, gekapert hat. Eine Politik, die einen Umvolkungsbegriff salonfähig gemacht hat. Eine Politik, die ganz konkret an Vertreibungsplänen sich beteiligt, die den Holocaust einen Fliegenschiss nennt. Vielleicht wollen die Leute, diese 34% in Sachsen beispielsweise, genauso eine Politik, Herr de Maizière.
Nein, die AfD ist eine hart rechtsextrem geführte Partei. Und es gibt sicher auch die NPD war im Landtag in Sachsen, darf man nicht vergessen. Und es gibt sicher einen nicht unerheblichen Teil, der vielleicht so denkt, aber nicht 34%.
Wie können Sie da so sicher sein?
Ich bin gar nicht sicher, sondern ich vertrete meine Meinung und meine Erfahrungen und was ich so habe. Ich will das begründen mit einem anderen Punkt. Ich glaube, der Kern, AfD zu wählen, liegt daran, dass die anderen viel reden, aber nicht den Eindruck erwecken, als würden sie Probleme lösen. Die Lösungskompetenz zugunsten der AfD ist fast bei null. Also wenn man die AfD-Wählerinnen und Wähler oder die in Umfragen fragt, glaubt ihr, dass die AfD Probleme lösen kann? Migrationsthema zum Beispiel. Antwort, nein. Glaubt ihr, dass sie Energiethema lösen kann? Antwort, nein. Also die negative Protestkompetenz hat die AfD meisterhaft für sich in Anspruch genommen. Aber Gott sei Dank noch nicht umgewandelt in eine Lösungskompetenz. Und deswegen ist bis zum September und danach muss die Anstrengung sein, Probleme anzusprechen, nicht totzuschweigen, vernünftige Lösungsangebote zu machen, nicht ein halbes Jahr über die Bezahlkarte rumzueiern, sondern sie einzuführen. Kleine Schritte machen die Lösungen. Nicht große Sprüche, sondern Schritt für Schritt gute Taten tun. Das ist das beste Rezept gegen die AfD.
Frau Wellmer, was können wir als Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dagegen tun, dass die Rechtsextremen an die Macht kommen?
Politiker der regierenden Parteien oder auch der Union zum Beispiel in Interviews dazu zu bringen, auch eine Form von emotionaler Ansprache. Also ich glaube, das fehlt auch. Also viele Parteien schaffen es nicht, was die AfD so gut macht, nämlich emotional Hass, in die Ängste reinzuarbeiten.
Emotionalität im Sinne von Hass, meinen Sie?
Überhaupt eine emotionale Ansprache zu finden, wenn es um die Ansprache von Leuten geht. Sie zerhacken sich gegenseitig in einem Klein-Klein und die AfD geht als Gewinner vom Platz. Also ich glaube, es braucht irgendwie eine weniger technokratische, eine gefühligere Ansprache überhaupt. Also das, was die AfD jetzt so gut macht, das schaffen die anderen nicht. Sondern sie zerhacken sich über die Bezahlkarte und das ist dann so ein kleiner Faktor. Aber es geht, sie schaffen nicht den großen Bogen. Sie schaffen es nicht, die Leute im Herzen zu packen. Und ich glaube, das muss wieder ein Weg sein und das haben sie verloren. Und deswegen ist die AfD so erfolgreich. Auch weil sie eben, das ist auch ein Gefühl, in die Ängste so stark reinarbeitet mit sehr einfachen Botschaften, die überhaupt keine Lösung parat haben. Und die anderen Parteien können so wenig entgegensetzen. Deswegen, wenn Sie so konkret fragen, was können wir als Journalistinnen tun, ist es der Versuch, das aus ihnen herauszukitzeln.
Das Gefühlige, die Emotionalität.
Naja, natürlich verbunden mit politischen Maßnahmen und mit Politik und mit Aussagen und mit Botschaften, aber nicht nur auf dieser Ebene dieses sich gegenseitig zu zerstören und die anderen gewähren zu lassen, nämlich die Rechtsaußen.
Ich dachte, in der Politik geht es um Inhalte und die Verteidigung.
Auch, natürlich, aber Thomas de Maizière wird es wissen, letztlich nicht nur, die Personen spielen auch eine Rolle.
Ja, also mein Spitzname in der Politik war Büroklammer, das war nicht so gefühlig.
Aber vielleicht authentisch. Und da ist vielleicht eher das Problem. Nicht das um Gefühle, sondern den Eindruck zu haben, jetzt werden nicht Schaukämpfe geführt und Sprüche gemacht, sondern die Ärmel aufgekrempelt und versucht, die Probleme zu lösen. Wir haben ja gewaltige Probleme, die da entstehen. Und nicht, ich will jetzt hier keine Parteipolitik machen, nicht mit Sprüchen machen, keiner wird zurückgelassen, alles wird gut, heile, heile Gänschen. So, alle wissen, dass wir in schweren Zeiten leben und dass wir verdammt hart arbeiten müssen mit all dem, was auch zum Teil unbeliebt ist. Nun muss man im Wahlkampf das nicht so sagen, aber irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass es eine schwere Zeit ist und dass wir uns Mühe geben müssen, unser Wohlstandsniveau zu halten und dass all diese Dinge, dass das Geld nicht in den Himmel wächst und dass Subventionen nicht mehr unendlich fließen. Das in einer Weise, da stimme ich wiederum zu, dass es nicht sozial kalt ist, aber zu sagen, Leute, wir haben in Wahrheit über unsere Verhältnisse gelebt und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir irgendwie den Karren aus dem Dreck ziehen, aber nicht mit Sprüchen, sondern mit klaren, verständlichen, kleinen Brötchen backen und die aber gut, als irgendwie die Konditorei anzupreisen.
Kleinere Brötchen backen, die aber gut. Herr de Maizière, Sie haben große Brötchen in petto, wenn ich mich richtig erinnere, Staatsreform. Aber das ist ein anderes Thema. Unsere Zeit ist leider um. Wir alle, glaube ich, müssen zusehen, wie wir es schaffen, die AfD nicht an die Regierung kommen zu lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Jessie Wellmer und Thomas de Maizière für dieses schöne Streitgespräch.
Dankeschön.
Danke.
Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.